wird fast so wie beim Fernsehen. Die Techniker kommen, laufen nach vorne und arbeiten an der Technik, damit die auch richtig angebracht ist, oder helfen den Deppen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie mir. Irgendwann kommen wir noch so weit, dass auch die Maske zwischendurch kommt und uns den Schweiß von der Stirn tippt. Was ich jetzt eigentlich bräuchte, wäre jemand, der lesen kann. Ich habe durch meine Medikamente immer so Phasen, dass ich nicht lesen kann. Ich kann einfach nicht sehen, was da steht, verschwimmt alles. Aber ich denke, es ist weiter kein Problem. Ich habe mir das leicht gemacht. Ich mache heute mit euch eine Urlaubsreise. Die kriege ich hoffentlich noch so zusammen. Spielen wir mal das Bild ein. Es ist sicherlich ein Raum, der da gezeigt wird mit einer interessanten Perspektive, sogar vom Satelliten, den manche kennen. Also das, was jetzt hier so ein bisschen schwierig aussieht und blau ist, ist im Wesentlichen das Mittelmeer. Und ich weiß nicht, Mittelmeer, das sind ja verschiedene Assoziationen, die das bei uns auslöst. Wir haben Italiener unter uns, die sind aus einem Land, die vom Mittelmeer umgeben sind. Wir haben, glaube ich, sogar Leute aus Sizilien unter uns. Also Mittelmeer ist da für sie vertrauter alter Lebensraum. Mir ist das Mittelmeer nur so weit bekannt, dass ich mal auf den Balearen war. In der Hippie-Zeit war das ein berühmtes Reiseziel und ich war so einer aus dieser Zeit. Und Ibiza war damals so die Insel der Leute mit diesem Lebensstil. Ich war mal mit meiner Frau zusammen an der Côte d'Azur, französischen Mittelmeerküste, haben wir unsere Kinder bei Oma und Opa gelassen, haben uns in unserem VW-Bus gesetzt, haben wir ein bisschen umgestaltet und haben uns auf den Weg gemacht, nur Landstraße bis ans Mittelmeer runter und dann an der Mittelmeerküste entlang in Frankreich und dann wieder nur Landstraßen zurück. Gibt viele Anekdoten, will ich euch gar nicht erzählen, über Toilettenbesuche und was weiß ich nicht alles, was wir da erlebt haben, aber ist will ich uns ersparen. Das Mittelmeer kennen wir auch noch, wenn wir jetzt nicht nur die Feriensituation im Blick haben, sondern wir ja natürlich als Menschen, die die Bibel kennen, da tauchen eine ganze Menge Länder auf, die eine Rolle spielen. Natürlich ganz wichtig, Israel liegt am Mittelmeer. Dann, wenn man die Kirchengeschichte kennt oder sogar noch jetzt die Apostelgeschichte, wissen wir, welche Rolle hier heutige Türkei spielte, das damalige Kleinasien. Und dann natürlich auch Griechenland, da gibt es Gemeinden, fallen euch wahrscheinlich sofort ein. Zum Beispiel gibt es heute noch Saloniki, aber Korinth gibt es heute auch noch. Heute heißt die Stadt nicht mehr Thessaloniki, sondern nur noch Saloniki. Wir wissen mindestens von Rom in Italien. Wir wissen einige Inseln auch aus der Bibel, aber auch solche, die jetzt nicht unbedingt in der Bibel stehen. In diesem Raum hier, da sind so einige angesiedelt. Aber ich weiß nicht, was bei euch so fort im Blick ist. Reinhold, wart ihr nicht mal auf einer Mittelmeerkreuzfahrt? Auch. Also auch schon in anderen Situationen am Mittelmeer, aber ihr habt sogar eine Kreuzfahrt gemacht. Ja. Kirchengeschichtlich spielt sogar noch Nordafrika eine Rolle. Hier in diesem Bereich, Nordägypten, gab es früher ganz, ganz viele Gemeinden, waren die ersten großen Gemeinden, gab es auch die ersten großen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Strömungen. Von diesen Gemeinden her lebten viele Kirchenväter, also heute als Kirchenväter bekannte Leute, die kennen wir. Hier sind die großen Inseln, die wir hier sehen. Wir haben Zypern, wir haben Kreta als große Inseln. Und das kann man jetzt nicht sehen. Hier gibt es eine ganz kleine Insel. Die taucht auch in der Bibel auf. Patmos. Kennt ihr Patmos? Ich lese euch mal ein paar Worte dazu. Da heißt es, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und an der Königsherrschaft und an der Ausdauer in Jesus Christus bin, war auf der Insel, die Patmos hieß, wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses von Jesus Christus. So heißt es da. Da taucht die Insel Patmos zum Beispiel auf. Und der Johannes formuliert sich so, dass man denkt, jo, tolle Sache, er schreibt was von Bedrängnis, dieses Stichwort taucht er auf. Ganz stark schreibt er von dem Anteil an der Königsherrschaft, gleichzeitig in dieser Wirklichkeit. Und dann deutet er an, dass es irgendwas mit Jesus Christus zu tun hat, dass er da ist, um des Zeugnisses von Jesus Christus willen. Das kann natürlich so sein, dass er um des Zeugnisses von Jesus Christus willen da war, weil er seinen Auftrag gesehen hat, auf der Insel Patmos missionarisch zu arbeiten. Ich könnte das sagen, ich bin hier im Saarland, um des Zeugnisses von Jesus Christus willen. Aber er war da nicht, weil er das als Auftrag Gottes bekommen hat, da zu sein, sondern wann andere Menschen über ihn für eine bestimmte Zeit Autorität hatten und die haben ihn dahin gebracht, aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich erzähle euch ein ganz klein bisschen die Geschichte, die man weiß, aus Überlieferungen, in der Bibel wird uns das nicht so erzählt, die der Johannes persönlich erlebt hat in diesem Zusammenhang. Der Johannes war von den Römern verhaftet worden und dann passiert ein gewisses Prozedere mit den Leuten, die man da hat. Man sucht Gründe für die Anklage und wir wissen das von anderen Geschichten her, auch bei Jesus, man braucht gar nicht viele Gründe für die Anklage, um dann irgendein Urteil zu vollziehen. Und was machte man damals mit Leuten, die unliebsam waren, die man in irgendeiner Weise kaltstellen wollte? Entweder Todesurteil oder Versklavung. Und wenn dann milde gestimmten Richter hatte, gab es Verbannung. Man wurde irgendwohin verbannt. Der Kirchenvater Tertullian schreibt noch, dass die Römer den Johannes so gefoltert hätten, sie haben ihn in siedendes Öl eingetaucht und er hat keinen Schaden genommen. Das hat dann natürlich auch immer so seine ganz eigene Wirkungsgeschichte, wenn das passiert. Ich glaube jetzt mal dem Tertullian, warum sollte ein Kirchenvater uns eine Story erzählen? Und wir wissen ja auch, Daniel in der Löwengrube, mitten unter den Löwen, und der kommt gesund wieder raus, spiegelt sowas ja auch wieder. Auf jeden Fall, wenn so ein Mann dann unbeschadet das übersteht, dann kann man sagen, wir haben noch andere Methoden, die wirken garantiert, wissen wir ja auch. Die haben auch noch andere Methoden, die gewirkt haben. Jesus ist gekreuzigt worden, das hat funktioniert. Und das kann aber auch noch anders denken, nicht nur, dass man jetzt die Methoden in irgendeiner Weise steigert, sondern dass man überlegt, ob man das Ganze nicht anders handhaben kann. Denn es ging ja um etwas ganz Besonderes. Der Johannes war einer der letzten Apostel, die noch lebten und hatte ganz viel positiven Einfluss auf die Gemeinden. Er war eine ganz prägende Gestalt der frühen Kirche. Er war ein Mann, der Jesus noch kannte, der ganz nah dran war, auch leiblich ganz nah dran war, mit seiner ganzen Existenz ganz nah dran war, der von Jesus selbst zubereitet worden war in unmittelbarem Wirken und Handeln. Er war ein Mann der ersten Stunde. Er hatte vieles miterlebt. Er war jemand, der gereift war mit Christus. Es war jemand, in dem sich Jesus Christus widerspiegelte in seinem Denken, in seinem Handeln, in seinem Tun. Und wenn man jetzt was machen will und es geht darum, seinen Einfluss zu beschneiden, was macht man dann? Verbannung. Wenn der Tötungsversuch schon nicht geklappt hat, ne? Verbannen, das können wir. Und diese Insel Patmos war eine Insel für Verbannte. Das war nicht nur der Johannes, der da war, sondern es war ein Ort, an dem etliche Leute, die man wirkungslos machen wollte, hingeschickt hat. Und Johannes wird auf diese Insel gebracht. 30 Quadratkilometer groß, ungefähr 40 Kilometer von der griechischen Küste entfernt. Luftlinie 70 Kilometer bis nach Ephesus, ein Ort, wo er später noch gewirkt hat und dann friedlich eines natürlichen Todes gestorben ist. Er wurde dann auf diese Insel gebracht und dann kommt er auf dieser Insel an und ich denke, wir dürfen uns ein ganz klein bisschen in die Situation reinversetzen. Der Mann, der wusste, er steht in der Verantwortung für die Gemeinde Jesu. Ihm ist viel an Begabung und viel an Wissen, viel an Kenntnis und viel an Fähigkeit anvertraut worden für die Gemeinde Jesus, die eigentlich noch junge Gemeinde Jesus, die schon ihre ersten Konflikte hatten, ihre ersten massivsten Anfeindungen auch schon erlebte. Der sitzt jetzt da auf einmal auf der Insel. Und Verbannung hieß, da geht kein Bootsverkehr für ihn. Und da, wo der Bootsverkehr geht, an der einen Stelle, wo man die Küste so weit bearbeitet hat, dass da Schiffe anlanden konnten, da waren so viele Wachen, da konnte er nicht mal hinlaufen und sagen, ich hau mal bei Nacht und Nebel ab und komme dann irgendwie rüber, wie es viele geschafft haben von unseren jungen Leuten aus Afghanistan oder aus Eritrea, die alle möglichen Wege versucht haben, hier hinzukommen, auch illegale Wege. Das ging nicht so einfach. Der konnte da nicht so gemütlich hinlaufen. Der fiel auf, dieser Mann. Ich weiß nicht, wie gesichert das noch war. Vielleicht war es so, dass da auch noch Soldaten vor seiner Tür standen, kann ich nicht sagen. Und was empfindet man dann, wenn man so eine Verantwortung spürt? Und ich weiß das, was man empfindet, wenn man Verantwortung spürt und sie nicht leben kann. Durch mein Kranksein über Monate, für meine Familie, für meine Berufung und so weiter. Man ist irritiert, man ist verunsichert, man ist in Zweifel, man weiß nicht, was ist jetzt los? Man versteht Gott nicht mehr in dem Ganzen. Du hast mich doch dafür zubereitet. Du hast mich doch da hineingestellt. Du hast mir doch alles gegeben. Und ich habe doch gemerkt, dass das auch fruchtbar wird für die Gemeinden, für die Ewigkeit, dass dich das ehrt und verherrlicht. Ich durfte doch in diesem Tun, in diesem Weg leben. Und ich will mich nicht vergleichen, obwohl ich das jetzt als Vergleich genannt hatte. Das ist eine ganz andere Situation. Ich bin nicht in siedendem Öl gesteckt worden. Ich bin nicht der wichtigste Mann für die Gemeinde als letzter übergebliebener Zeitgenosse Jesu. Aber ich denke, es ist eine ganz, ganz harte Situation. Man kann nicht einfach sagen, gut, das ist jetzt der Wille Gottes, der hat jetzt einen Schlussstrich gesetzt. Ich kann mich jetzt hier hinlegen und endlich kann ich das machen, was ich lange nicht hatte, den ganzen Tag im Bett bleiben. So ist man nicht gestrickt, wenn man eine Berufung hat. So ist man nicht gestrickt, wenn man von Gott gebraucht worden ist. Der hat einem dann auch ein Joch auf die Schulter gelegt. Ein leichtes Joch, aber ein Joch, das man immer spürt. Das ist mein Weg. Das ist mein Auftrag. Dieser Mann war kaltgestellt. Richtig kaltgestellt. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was ihm passiert. Ich habe eine Bibelstundenreihe im Moment in Merzig über die Offenbarung und da muss man schon ganz schön sich mit auseinandersetzen, mit der Offenbarung. Es gibt ganz, ganz viele prophetische Bilder, ganz, ganz viele Situationen, wo man fragen muss, ist das jetzt prophetisch oder ist das jetzt real oder worum geht es jetzt und um wann geht es jetzt und alles Mögliche. Man liest natürlich so mit meinem Hintergrund ganz viel Literatur dazu, kommt zu verschiedenen Ergebnissen, Erkenntnissen, sieht, es gibt widersprüchliche Auslegungstraditionen und. Und ich habe das Buch angefangen zu lesen für die Bibelstundenreihe und habe gemerkt, es ist ein Buch der Ermutigung. Es ist ein seelsorgerliches Buch. Es stehen gar nicht diese, wie sollen wir sie deuten, prophetischen Eindrücke im Mittelpunkt, sondern es steht im Mittelpunkt, dass Gott einen einzelnen Mann damit auferbaut, in der Begegnung mit Christus, den Johannes. Den nimmt er sich nämlich erstmal liebevoll, fürsorglich zur Brust, weil er den als erstes erstmal wieder stärken will. Und dann nimmt er sich seine Gemeinden vor und dann reicht das Ganze über die Zeit hinaus bis in die zukünftige Herrlichkeit. Und wenn die Offenbarung von Plagen und Nöten spricht, wenn die Offenbarung was deutlich macht von schlimmen Zeiten, die kommen, anschließend gibt es immer einen Blick in den Himmel. Und uns wird vor Augen geführt, wer die ganze Zeit regiert. Und was da eigentlich passiert, was wir irdisch vielleicht leidvoll erleben, was uns das Leben vielleicht sogar erschwert, dass das im Himmel in der Hand gehalten ist, dass das nicht Gott entglitten ist, dass es überhaupt nicht eine Zeit der Gottesferne ist, sondern dass Gott in der ganzen Zeit über regiert. Und zwar konkret und wirkungsvoll. Er die Geschichte bestimmt, er die Geschicke bestimmt, dass er das alles in der Hand hat. Und das ist doch seelsorgerlich, ne? Wir blicken in unserem Alltag manchmal in die Tiefe, in den Abgrund der Problematik, der Nöte. Und es ist ja wirklich so, bei uns reichen ja schon kleine Nöte. Es sind ja nicht schon gleich die riesen dicken Apparate wie Verfolgung und Leid und Verlust und alles, sondern unsere menschlichen kleinen Dinge, die uns an unsere Grenze bringen können, die uns als Leid begegnen. Deswegen sehe ich das als seelsorgliches Buch. Es ermöglicht uns immer wieder den Blick in den Himmel. In den Himmel, in der Zeit der irdischen Existenz, in den Himmel, auch in der Zeit, die die Erde noch hat. Und dann als krönenden Abschluss der Blick in die zukünftige Welt, zu der die Menschen gehören, die Jesus Christus heute ihr Leben anvertrauen. Die haben schon eine Staatsbürgerschaft, die haben schon die Papiere dafür, für diese zukünftige Welt Gottes. Vollkommen, ohne Leid, ohne Tod, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Not, ohne Geschrei, ohne das, was alles unser Leben belastet. Vollkommen. Und dann auch unheimlich seelsorgerlich, siehe das Lamm Gottes auf dem Thron. Das spricht zwei Dinge auf dem Thron. Der für uns das Lamm geworden ist, sitzt auf dem Thron. Der, der als Lamm charakterisiert wird, da wird was über sein Wesen gezeigt, über die Art, wie er geherrscht hat und wie er herrschen will in so einer Gesinnung, in so einer Haltung. Nicht Unterdrückungsregime, nicht Zerstörung um der Zerstörung willen, nicht Despotie und Diktatur und alles Mögliche, sondern eine Herrschaft, die voll und ganz von Liebe, Sanftmut, Fürsorge, Zuwendung getragen ist. Gott versteht Herrschaft nämlich als Verantwortung und versteht seine Autorität als Mittel zu helfen, als fürsorglicher, als wirklich fürsorglich wirkendes Mittel. Soweit darf ich das sagen. Aber fangen wir noch mal vorne an. Johannes, sind wir noch mal da, wo er steht. Ich lese euch einige Verse weiter. Der ist jetzt auf der Insel Patmos. Er hat selbst nicht in seinem Evangelium irgendwas über sich groß reingeschrieben, mir geht schlecht und ich habe eine Krise und so weiter. Ne? Das hat er nicht gemacht. Aber ich denke, da haben wir nicht zu viel hineininterpretiert in diese Aussage. Mitgenoss an der Bedrängnis und gleichzeitig auch, ich bin um des Wortes Gottes und des Zeugnisses von Jesus Christus willen hier. Anders als sonst normalerweise im Missionsauftrag. Diesmal, weil ich den Mund aufgemacht habe, weil ich so viel Einfluss hatte, weil die das nicht mehr wollten. Und das sieht doch im ersten Moment so aus wie, der Teufel hat gewonnen. Oder? Und da muss man sich das mal vorstellen. Ich greife schon mal ein bisschen voraus. Der Mann, der da auf der Insel sitzt, in der Verbannung, isoliert, dem seine Wirksamkeit genommen ist, zu dem kommt unser Herr und vertraut ihm so viele Offenbarungen an und vertraut ihm so viele Wahrheiten an, vertraut ihm so viele Gedanken Gottes an, vertraut ihm als Einzigen den Blick schon in die zukünftige Wirklichkeit an. Warum machst du das denn? Der sitzt doch da und kann nichts. Der kann jetzt nicht mehr in die Gemeinde reisen und sagen, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt, ich sage es euch auch. Der ist, und es wird nachher sogar noch konkreter, der kriegt noch einen Auftrag, bestimmten Gemeinden zu schreiben. Ich weiß, dass man darüber streiten kann, die Gemeinden, die dann genannt sind. Manche legen das so aus, dass das die Gemeinden charakterisieren, die verschiedenen Phasen der Kirchengeschichte und so weiter. Ganz verschiedene Deutungen gibt das, manche sowohl als auch. Das brauchen wir jetzt gar nicht so diskutieren. Ich möchte das mein Erkenntnis und meinen Standpunkt dann nur sagen. Du kannst selber an der Stelle auch für dich anders denken und anders entscheiden. Es sind 7 Gemeinden, sie sind reale Gemeinden und sie sind gleichzeitig auch symbolisch in vieler Hinsicht. Sie stehen grundsätzlich, die 7, für die Gemeinde Jesu überhaupt, weltweit, auch noch heute. Wir merken das ja auch, ne? Wir merken das, dass die Offenbarung heute noch in jeder Hinsicht für uns Wahrheiten beinhaltet, eine Kraft hat, in unser Gemeindeleben hineinzusprechen. Und das finde ich, das ist Gott. Viele verschiedene Ebenen, viele verschiedene Schichten. Ausleger machen das meistens, sie legen sich für eine fest. Ich sage mal ganz einfach, Gott sprengt den Rahmen unserer Denkweisen und unserer Systeme der Auslegung so und so. Dieser Mann, der nicht jetzt einfach reisen kann, der auch noch kein Handy hatte, der gar keine Kommunikationsmöglichkeit mit dem Festland und mit diesen Gemeinden hat, dem gibt Gott für die Gemeinde Jesu ganz zentrale und wichtige Botschaften. Ich sag mal, ich manchmal schmunzel ich ja ein bisschen in Klammern, Gott lächelt, ne, und sagt, sollten die mir die Möglichkeiten genommen haben, meine Botschaft irgendwo hinzubringen, wo ich will. Ne? Also ich lese mal weiter. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Das ist Tag der Auferstehung, unser Sonntag. Und hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Hinter sich hört er die Stimme. Und die sagte, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreib in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden in Asien. Ich habe das gerade erzählt. Der isolierte Mann kriegt jetzt die Aufgabe, etwas in ein Buch zu schreiben. Es wird ein bisschen länger, ist schon ein Buch, was er schreiben sollte. Das Buch der Offenbarung für uns, ne? Der kriegt diesen Auftrag. Ich weiß nicht, ob ich genau das gedacht hätte, was ich gerade gesagt hatte. Und Herr, toll, danke, ich bin literarisch ein begeisterungsfähiger Mensch. Ich will ja auch immer noch nicht nur ein Buch geschrieben haben. Ich habe ja schon eins geschrieben. Ich will noch mehr Bücher schreiben. Toll, macht Spaß. Auf den, was habe ich sonst noch zu tun, ne? So, aber dann sagt er, schreib ein Buch und sende es zu den 7 Gemeinden in Asien. Ah, ist nicht mehr da. Zentraltürkei heute. Da haben wir die Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, alle auf einer bestimmten Route gelegen, sogar noch so nacheinander aufgezogen wie auf so eine Schnur. Genau die Gemeinden auf dieser Route nacheinander aufgezogen. Denke ich auch, ist nicht nur symbolisch. Da geht es um diese Gemeinden. Schreib an die 7 Gemeinden in Asien nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. So, das wird ihm gesagt, was er tun soll, Handlungsanweisungen. Da hat sich einer ihm vorgestellt, ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Es ist unheimlich wichtig, wenn du meinst, deine Situation ist der Endpunkt deines Lebens, wenn dann unser Herr kommt und sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und das heißt, ich habe den Anfang gesetzt und ich setze auf das Ende. Ich bin dann auch noch da. Wenn du das schon empfindest, dass das Ende deiner Existenz bedeutet, deiner Möglichkeiten, da offenbart sich einer, als der sagt, der Bogen ist noch viel weiter, in dem du stehst. Viel weiter gespannt. Und über diesen Bogen bin ich der Herr. Und für deine kleine Geschichte, meine Güte, das Familienleben von Robert und Bärbel Kloppenrich dauert vielleicht, das Familienleben muss ich jetzt gut rechnen, dann habe ich geheiratet, ein paar Jahrzehnte. So, das ist ja nichts in der Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit diesen Menschen und im Blick auf das, was noch kommt. Aber nicht vergessen, nicht eine Nullnummer, nicht irgendwo ein überflüssiges Rädchen in dieser Zeit, gar nichts. Dann drehte ich mich um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem knöchenlangen Gewand und in die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Da werden uns so Bilder aus dem Alten Testament überliefert. Die Offenbarung hat mindestens 500 Parallelaussagen zum Alten Testament und Andeutungen von Aussagen des Alten Testaments, wie kein anderes Buch. Wer die Offenbarung verstehen will, muss das Alte Testament lesen. Ganz viele Sachen erklären sich aus dem Alten Testament. Und manche Sachen dürfen wir auch außerbiblische Literatur nehmen. Uns wird in außerbiblischer Literatur erklärt, was es mit gewissen Dingen auf sich hat, mit dem weißen Stein oder mit manchen anderen Dingen. Es ist gut zu wissen, dass in einer Stadt die Stadt bekannt war für Färberei und manches dann nachher wieder kritisiert wird und genau angesprochen wird. Oder die Stadt, welche war das, Augensalbe? Vater Enz, jetzt kommt der Test, du als Bibellehrer. Sardes, genau. Sardes, die Stadt war bekannt für ihre Salben. Die Stadt war bekannt für ihre Salben und jeder wusste, um was es geht. So, ganz praktischer Anknüpfungspunkt. Priesterliche Bild wird gezeigt von Christus. Priester, der für uns eintritt mit diesen Beschreibungen. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Da werden Dimensionen aufgezeigt, da wird Wesen Jesu, Möglichkeit Jesu mit Naturgewalten verglichen. Stell dir mal vor, ich hätte Augen wie Feuerflammen. Wäre alles hier weggebrannt. Seine Füße wie Golderz. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Das Wie ist immer so, um ein ungefähres Bild zu haben. Ne? Es war nicht die Sonne, sondern wie die Sonne, die so strahlt, da kannst du nicht reingucken. Und dann passiert das, was passiert, wenn du in so eine Begegnungssituation mit unserem auferstandenen Christus, mit unserem auferstandenen Herr Jesus trittst. Manchmal brauchen wir solche ungeheuren Offenbarungen. Der brauchte sie. Und wenn Gott sie uns nicht gibt, auch wenn wir noch so kämpfen und ringen, dann macht das Gott, weil wir genug haben an dem, was er schon über sich offenbart hat. Weil er weiß, dass wir davon leben können. Wenn er weiß, das reicht nicht, dann wird er uns auch tiefere Begegnung geben. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Wieder dieses Wort. Und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Todesreiches und des Todes. Das wären Worte für den Leib Christi bis heute. Dass er den Schlüssel des Todesreiches des Todes hat. Aber in der Situation in Johannes, das waren Worte erstmal für ihn. Es ging erstmal darum, dass er wieder ermutigt wird, dass er wieder merkt, was ist eigentlich Sache, von was lebe ich eigentlich, woraus darf ich leben, wo stehe ich eigentlich, wer steht eigentlich zu mir, was ist mein Fundament, was ist mein Grund für mein Leben, die Grundlage, auf der ich stehe. Und dann kommt nochmal, schreibe, was du gesehen hast und was jetzt ist und was danach geschehen wird, auf. Haben wir nachher auch so, dass gesagt wird, nochmal anknüpfen, genau an diesem simplen Vers ab Kapitel 4 dann, was geschehen wird, ganz besonders. Und dann wird Aufklärung schon betrieben. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind sieben Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Also diese Leuchter stehen für Gemeinde. Und dann heißt es, ich lese nur einen Vers aus einem der Sendschreiben, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Unter den sieben Gemeinden einhergeht. Das wird am Anfang ja auch schon mal gesagt, als der Johannes angesprochen wird. Da könnte man auch wieder jetzt drüber streiten, was an dieser Stelle gemeint ist, wenn von Engel die Rede ist. Dem Engel der Gemeinde von schreibe, die sieben Sterne sind sieben Engel. Da steht ein Wort, viele wissen das, Horangelos, das kann man übersetzen mit der Bote, so heißt ganz profan, jemand, der den Auftrag, gehst du mal hin und bringst den Brief bitte zu dem Nachbarn, der heißt in der griechischen Sprache, das ist ein Angelos, ein Bote. Und wir kennen das, Evangelium, Euangelion, wir haben Horangelos, der Bote oder der Engel, und Euangelion, die Botschaft. Das kennen wir, Euangelion, das Evangelium. Und ich will jetzt auch nicht mit euch darüber streiten, wer ist das? Sind das jetzt sieben Engel? Kann man natürlich fragen, warum muss dann erst ein Mensch den Brief kriegen, dass er den wieder an einen Engel schreibt und der dann irgendwo hingeht? Wird auch viel darüber gestritten, oder sind das reale, praktische Boten? Ich kann auch nicht sagen, das ist es. Ich kann nur so ein bisschen Gedankenschluss ziehen. Und den, denke ich, den dürfen wir auch ziehen. Bote bist du, wenn du eine Botschaft hast. Und ob das jetzt nun ein Engel ist oder ein Mensch, ne? Ist ja erstmal egal. Und ich empfinde, dass wir uns damit einbeziehen dürfen bei diesem Bote sein. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Per Entscheidung unseres Herrn. Brauchen es nicht erst werden, brauchen dafür kein besonderes Zertifikat, brauchen dazu nicht noch tausendmal eine Berufung, sondern das ist der Grundauftrag jedes einzelnen Menschen, der zu Christus gehört. Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und so will ich das mal verstehen. Da ist der Botschafter genannt. Wir sind auch Botschafter, ob das jetzt der Gemeindeleiter ist oder ein Engel ist. Ich möchte euch sagen, dass da was steht, was mir durch eine Auslegung erst aufgefallen ist. Da steht, er hält die sieben Sterne in seiner Hand. Ich halte die Bibel in meiner Hand. Das ist schon toll, ne? Papa und Mama an der Hand, ich halte mein Kind an der Hand. Das ist ein Halten. Aber da steht ein Wort, Kratein, und das steht in einer besonderen Satzkonstruktion mit allen möglichen Aspekten der Grammatik, könnte ich euch das jetzt beschreiben, brauche ich aber nicht. Das meint noch eine andere Dimension von Gehaltensein. Das kann das sein, aber so wie es da steht, ist es das. Ich habe jetzt vergessen, eine Nuss mitzubringen. Ne? Wenn ich eine Nuss in meine Hand nehme und halte, das ist damit gemeint. Ich halte jetzt diese Boten, die Botschafter, so habe ich das für mich hören dürfen, die Botschafter in meiner Hand, fest umschlossen. Und dann machst du nur mal so ein kleines Gedankenspiel. Ich bin in der Lage, den Finger wieder aufzubiegen. Simon, ne, würdest du bei mir schaffen, ne, wenn wir jetzt uns kebbeln würden, aufzubiegen. Aber versuch mal, Gottes Hand zu öffnen, wenn er sie geschlossen hat und nicht will, dass sie geöffnet wird, sondern weiter festhalten will. Das ist zu meinem Herzen durchgedrungen. Ich könnte noch viele Aspekte offenbaren, wir sind schon ein bisschen weiter, wobei wir machen schon ein halbes Jahr, sind dann schon bei den Sendschreiben. So werden die Boten Gottes gehalten. Ich denke, das darf ich so sagen. So werden die Botschafter, die für den Herrn unterwegs sind, gehalten. So. Fest umschlossen. Ganzen Halt in Gott. Ich kenne das auch, gerade jetzt in den letzten Monaten, dass ich manchmal das Gefühl hatte, du bist auf der Freifläche und alles kann dir begegnen, alles kann auf dich niederprasseln, alles kann auf dich einstürmen und so weiter. Das ist gefühlt. Das ist manchmal mein Rückschluss von meiner menschlichen Situation, dass ich mich ausgeliefert fühle. Die Krankheit ist stark. Ich nehme Opiate an der höchsten Grenze und anderes und die Krankheit ist stärker. Wenn die Schmerzen da sein wollen, lachen die Medikamente aus. Habe ich jeden Tag mehrmals, schon jetzt seit Juli. Und ich habe mich entschlossen, dass ich beim nächsten Arztkonsultation eben sagen werde, ich werde das alles absetzen. Ich habe genauso Schmerzen, wenn ich nichts nehme. Ich habe genauso Schmerzen, wenn ich was nehme. Und ich habe auch die Nebenwirkungen. Ich gucke auf in meinem Kopf, da sehe ich nichts, ist hohl. Ich musste mir das aufschreiben, manche Sachen hier, weil ich 2 Sekunden später schon nicht mehr weiß, wie war das noch? So. Und ich denke, man merkt, Gott hat mir meine Gaben nicht genommen. Ich brauche letztlich die Zettel wahrscheinlich dann nicht. Und ich möchte noch einen Gedanken einfügen. Gemeinde, macht uns unsere Gemeinde nicht Sorgen? Doch, ne? Und nicht nur uns Ältesten, manchen von uns macht die Gemeinde Sorgen. Und da steht, das zweimal wiederholt, dass er mitten unter den 7 goldenen Leuchtern einhergeht. Was ist das? Er ist mitten unter den, in den Gemeinden, gegenwärtig. Und ich darf das jetzt mal so verkürzend sagen, dann lest mal die Beschreibung dieser Gemeinden. Das ist jetzt keine Rechtfertigung für Probleme, ist keine Rechtfertigung für falsche Dinge, aber das, was da steht, bedeutet, er ist auch in der Gemeinde gegenwärtig. Und das wird dann manchmal deutlich an Korrektur. Nicht an dicken Segenszuspruch nur, sondern an, alle Gemeinden sind positiv angesprochen worden mit einer Offenbarung über den Charakter der Größe Jesu. Und dann kam aber bei manchen deutliche, klare Korrektur. Und das sagt er, als der, der mitten in diesen Gemeinden gegenwärtig ist, der einhergeht unter den Gemeinden, der da zu Hause ist, der da lebt, der da ist, der auferstandene Herr. Und ich gucke, machen wir ja manchmal auch ganz gerne, eine andere Gemeinde an und spreche der ab, Gemeinde Jesu Christi zu sein? Ich sage nur, ich kann mich nur noch mehr hüten, als ich jeder mich gehütet habe davor. Gleichzeitig heißt das nicht, dass wir irgendwas jetzt nur gleichgültig nehmen an der Wahrheit des Herrn, die er uns offenbart hat. Der weist ja darauf hin. Aber erstmal dürfen wir das doch hören. Er ist in Laodicea da. Laodicea gegenwärtig. Er ist in Sardes gegenwärtig. Er ist in Pergamon gegenwärtig. Und die Gemeinden, die Leute, die meinen, das wären die verschiedenen Phasen der Kirchengeschichte, ist ja dann noch toller, dann zu denken, er ist in den ganzen Phasen der Kirchengeschichte gegenwärtig. Gut, darum geht es jetzt gar nicht. Aber, und die verschiedenen Phasen, die da beschrieben werden, hier an diesen Beispielen von Gemeinde, werden dann immer sehr kritisch gesehen. Müsste man auch Konsequenzen rausziehen, wenn man das als Wahrheit begriffen hat. Ich darf das für Völklingen sagen, bei manchen Nöten, die noch da sind, unser Herr ist gegenwärtig. Und was erwarte ich dann, wenn er gegenwärtig ist? Erwarte ich ein emotionales Ereignis, einen emotionalen Push? Ich erwarte die Wesensart Christi, ich erwarte Wahrheit von dem, was in der Bibel steht. Ich erwarte auch, dass er deutlich mit uns spricht über die Dinge, die der Veränderung bedürfen. Das erwarte ich. Und ich weiß, das tut er als jemand, der treu zu uns steht, der auch einen schwierigen Weg mitgeht, begleitend. Und da dürfen wir unsere Ohren hinrichten und unser Herz hinrichten. Dieser Christus wird über uns ganz persönlich die Wahrheit immer sprechen, die nötig ist, damit wir Veränderung erfahren. Und er wird sie über unsere Gemeinde sprechen. Und erst recht, wie wir das richtigerweise tun, wenn wir danach fragen und das suchen. Wenn uns das wichtig ist, dass wir das Wort des auferstandenen Christus hören über unser Leben. Nochmal, ich kann mich und will mich nicht mit dem Johannes vergleichen, aber menschlich darf ich das auch sagen, gleichzeitig auch wieder seelsorgerlich, fürsorglich. So ein Wort für so einen Mann, so ein Wort für die Gemeinde des Herrn, für den Leib Christi, da ist Jesus so das Lamm Gottes, so sanftmütig und so gnädig, dass er das zum seelsorgerlichen Wort für uns kleinen und großen Lichter macht, wenn wir es nötig haben. Amen.